mit euch in Friede von Gott, Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir hören zwei Schriftworte. Das erste, Joel 2, Vers 14. Der Herr ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es reut ihn bald die Strafe. Und 1. Samuel 15, Vers 29. Gott ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen sollte. Lieber himmlischer Vater, lass uns das Licht deines Geistes leuchten, damit wir dein Wort verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, während meiner Schulzeit haben wir des Öfteren über biblische Fragen diskutiert. Und nicht nur in der Religionsstunde oder in anderen Unterrichtsfächern, in denen entsprechende Probleme berührt wurden, sondern auch in privaten Gesprächen während der Pausen oder bei anderen Gelegenheiten. Wir befanden uns damals in einer Phase, die vermutlich jeder durchmacht, der über seinen Glauben nachzudenken beginnt und sich bemüht, ihn verstandesmäßig zu verarbeiten. Wir kamen dabei ungewollt immer wieder zu Ergebnissen, die den Aussagen der Heiligen Schrift stracks zuwiderliefen. Wir haben beispielsweise über den Ursprung des Bösen nachgedacht. Wenn Gott das ganze Universum, die gesamte Natur und alle Kreaturen erschaffen hat, und wenn neben ihm nichts existierte, also auch keine ihm widerstrebende Gegenmacht, dann muss er die Verantwortung für die Entstehung des Bösen tragen. Er hat es entweder selbst erzeugt oder in seine Geschöpfe die Möglichkeit hineingelegt, böse zu werden. Auch durch die Behauptung, Gott habe das Böse zwar nicht gewollt, aber er habe es zugelassen, kann man dieser fatalen Konsequenz nicht entgehen. Denn wenn Gott das Böse zugelassen hat, obwohl er es aufgrund seiner Allmacht hätte verhindern können, dann hat er es auch gewollt. Nach der Heiligen Schrift aber ist Gott ein unnachgiebiger Feind des Bösen. Und darum, so lesen wir 1. Johannes 3, Vers 8, darum ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Oder ein anderes Beispiel. Wir haben über die Rechtfertigungslehre, also über die Frage nachgedacht, wie der Mensch gerettet, von Sünde und Tod erlöst wird und das ewige Leben empfängt. Wenn der Mensch absolut nichts, keinen guten Gedanken, kein freundliches Wort und keine edle Tat zu seiner Seligkeit beitragen kann, sondern, das ist ja lutherisches Grundprinzip, sondern allein aus Gnaden, um Christi willen gerettet wird und sogar die Entscheidung des Glaubens durch die Wirkung des Heiligen Geistes zustande kommt, dann muss es zwangsläufig am Verhalten Gottes liegen, dass so viele Menschen sich dem Evangelium verschließen. In der Heiligen Schrift aber wird uns bezeugt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, warum setzt er dann seinen Willen nicht durch? Natürlich gab es auch damals unter meinen Schulkameraden solche, die von der göttlichen Autorität der Bibel wenig oder gar nichts hielten und keine Gelegenheit ausließen, ihr Fragwürdigkeiten, Ungereimtheiten, Widersprüche und Unwahrheiten nachzuweisen. Selbstverständlich fehlten auch die eingangs zitierten Verse nicht, die sich kaum auf einen Nenner bringen lassen. Da heißt es im Propheten Joel einerseits, der Herr ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es gereut ihn bald die Strafe. Und andererseits, wird im ersten Buch Samuel die Reue als mit dem Wesen Gottes unvereinbar dargestellt. Gott ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen sollte. Eins von beiden kann eigentlich nur stimmen, oder? Im Buch des Propheten Joel wird dem Volk Israel ein schreckliches Strafgericht angekündigt. Eine Trockenheit nie gekannten Ausmaßes soll das Land heimsuchen. Die Ernte wird vernichtet. Mensch und Tier schmachten vor Durst in der sengenden Hitze. Und dann kommt wie ein Heuschreckenschwarm das feindliche Heer, welches das Land erobern, die Herrschaft an sich reißen und alles überrennen wird, was sich ihm in den Weg stellt. Nach dieser drohenden Ankündigung des Unheils folgt ein eindringlicher Aufruf zur Buße. Auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehret euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn, und nun kommt das eine unserer beiden Textworte, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es gereut ihn bald die Strafe. Das andere Textwort steht im Zusammenhang mit der Verwerfung Sauls durch Gott. Saul, der erste König Israels, führte Krieg gegen die Amalekiter und erfocht einen glänzenden Sieg. Gott hatte ihm in der Schlacht den Befehl gegeben, der in unseren neutestamentlich orientierten Ohren befremdlich, um nicht zu sagen grausam, klingen muss. Vollstrecke den Bann an allen Amalekitern und an ihrem Besitz. Das heißt, töte alles, was am Leben bleibt. Männer, Frauen, Kinder, Rinder, Schafe, Kamele, Esel, alles. Doch Saul wollte auch Beute machen. Und so nahm er die wertvollsten Tiere vom Bann aus und ließ sie am Leben. Daraufhin suchte Saul den König auf und überbrachte ihm das Gerichtsurteil Gottes. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Und obwohl nun Saul sein Unrecht einsieht, um Vergebung bittet und sein gestörtes Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung bringen möchte, bleibt Gott mit unerbittlicher Strenge bei seiner Entscheidung. Samuel antwortet dem um Gnade flehenden König: Der Herr hat das Königreich heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte. Liebe Gemeinde, es ist dabei zu beachten, die genannten Schriftworte stellen keine Ausnahmen dar, sodass man also vermuten könnte, einem der alttestamentlichen Schriftsteller sei ein theologischer Fehler unterlaufen. Es gibt eine ganze Reihe biblischer Aussagen, in denen Gott Reue zugeschrieben wird. Nach dem Bericht über die immer mehr um sich greifende Bosheit des Menschen lesen wir im ersten Mosebuch, da reute es Gott, dass er die Menschen geschaffen hatte. Der Prophet Jeremia mahnt das Volk an anderer Stelle: So bessert nun eure Wege und euer Tun und gehorcht der Stimme des Herrn eures Gottes. Dann wird den Herrn auch gereuen das Übel, das er gegen euch geredet hat. Und es gibt auch eine ganze Reihe biblischer Aussagen, die Gott die Empfindung der Reue absprechen. Zum Beispiel Römer 11, Vers 29. Gottes Gabe und Berufung können ihn nicht gereuen. Liebe Gemeinde, zwischen beiden Aussagen reihen besteht nun ein handfester Widerspruch, den man auch dadurch nicht beseitigen kann, dass man gleichsam den Verstand abstellt und mit glaubenstrotzigem Eigensinn darauf beharrt. Es ist eben Gottes heiliges Wort und deshalb ist beides wahr, auch wenn es sich widerspricht. Ich habe damals diesen Gegensatz als sehr störend und dem Wahrheitsbewusstsein Anspruch der Bibel abträglich empfunden. Hier, so dachte ich, haben sich eben unterschiedliche Anschauungen von Gott niedergeschlagen. Heute, liebe Gemeinde, heute bereitet mir dieser Widerspruch überhaupt keine Schwierigkeiten mehr. Er ist zugegebenermaßen noch vorhanden, aber er scheint mir der Sache angemessen zu sein. Liebe Gemeinde, es ist nicht wahr, jedenfalls sehr oberflächlich und einseitig geurteilt, wenn man behauptet, im Alten Testament bekunde sich eine primitive Gottesvorstellung. Wir finden darin Bekenntnisse über Gott, die bei weitem alles überragen, was in der damaligen Zeit, also 500 bis 1000 Jahre vor Christi Geburt, bei den heidnischen Nachbarvölkern Israels über Gott geredet worden ist. Diese Aussagen im Alten Testament sind zeitlos gültig, aktuell und modern, dass man sie ohne Abstriche für unsere Gegenwart übernehmen kann. In dem großen Dankgebet zur Einweihung des ersten Tempels sagt Salomo zum Beispiel: Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich dir gebaut habe? Oder, kennen wir ja alle, im 139. Psalm, wie die Allwissenheit und Allgegenwart Gottes bedacht: Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Liebe Gemeinde, was ist das für eine grandiose Gottesvorstellung, die uns da im Alten Testament begegnet? Oder im Buch des Propheten Jesaja wird die unendliche Überlegenheit der Pläne und Ratschlüsse Gottes über die Menschen beschrieben. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege nicht eure Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Liebe Gemeinde, hier ist der Schlüssel zum Verständnis. In diese Aussagenreihe hinein gehört das eine unserer beiden Schriftworte: Gott ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereuen könnte. Nicht wahr, liebe Gemeinde? Einer, der eine Tat bereut, gesteht ein, dass er etwas falsch gemacht oder mindestens die Entwicklung der Dinge anders eingeschätzt hat, als sie sich dann in Wirklichkeit vollzog. Das aber lässt sich doch mit der Allwissenheit dessen nicht vereinbaren, der die Ereignisse und das Verhalten der Menschen im Voraus kennt und sie als der Herr der Geschichte lenkt. Darum also der Satz: Gott ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereuen könnte. Und jetzt kommt unser Problem. Wie aber sollen wir uns einen Gott vorstellen, der allwissend, allgegenwärtig ist und nicht einmal durch das riesige Universum erfasst werden kann? Da können wir nur staunen und ehrfürchtig mit dem Beter des 139. Psalms sprechen. Diese Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis der Allgegenwart und Allwissenheit Gottes, ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Liebe Gemeinde, ich finde, es ist eine unglaubliche Anmaßung, wenn wir die Absichten dieses unendlichen Wesens ergründen und an seinem Walten und also in der Geschichte Kritik üben wollen. Man muss sich das bitte mal vorstellen. Künstlinge, die auf einem Planeten irgendwo im Weltraum, ganz am Rande, was weiß ich, in einem Universum, wo die einzelnen Gestirne so weit entfernt sind, dass man sie nur noch in Lichtjahren messen kann. Wir Winzlinge urteilen über den Schöpfer dieses Universums, schreiben ihm vor, was er zu tun und zu lassen hat. Ja, das darf er nicht und das darf er nicht zulassen. Ja, und wenn er das tut, ja, wahrscheinlich existiert er gar nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Und da bleibt natürlich die Frage, wie können wir überhaupt über diesen Gott reden? Und da sage ich, und das sage nicht nur ich, sondern die Bibel sagt, wenn wir nun lebendig, anschaulich und bildhaft von Gott reden wollen, dann müssen wir uns unvollkommener und letzten Endes unzureichender Hilfsmittel bedienen, indem wir unsere irdisch-menschlichen Vorstellungen und Erfahrungen auf Gott übertragen. Und genau das tut die ganze Heilige Schrift. Gott wird zum Beispiel in menschlicher Gestalt beschrieben. Er regiert mit seinem starken Arm die Völker, nicht wahr? Der starke Arm, das ist sozusagen ein Symbol für sein Durchsetzungsvermögen, für seine Gewalt. Er riecht wohlgefällig das Brandopfer, das ihm die Gläubigen des alten Bundes auszurichten pflegen. Er empfindet Freude und Leid, Erbarmen und Zorn. Das können wir verstehen. Und in diese Aussagenreihe hinein gehört das andere Textwort. Der Herr ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es reut ihn bald die Strafe. Nicht wahr? Die Liebe zu seinen Geschöpfen ist so groß, dass er das angekündigte oder bereits begonnene Strafgericht wieder aufhebt. Hier wird mit den Begriffen menschlicher und darum verständlicher Empfindungen die unendliche Barmherzigkeit Gottes verherrlicht. Ich will es mal versuchen, an einem Beispiel zu erläutern. Es ist völlig unmöglich, einem Blindgeborenen, der noch niemals eine blühende Frühlingswiese gesehen hat, die Farben zu erklären. Versuchen Sie es mal. Man muss also Hilfsbegriffe suchen, damit er wenigstens eine Ahnung von dem kommt. Also vielleicht eine sanfte Farbe, eine strenge, eine harte, eine weiche oder, was weiß ich, eine aggressive Farbe, eine knallige, eine beruhigende und was es so alles gibt. Das sind alles Hilfsbegriffe und anders geht es nicht. Und die Bibel tut es doch auch, wenn wir von der Herrlichkeit des ewigen Lebens reden, das übersteigt auch unser Vorstellungsvermögen. Und die Bibel tut es in Gleichnissen. Jesus zum Beispiel, dem er von einem Gastmahl spricht, von einer großen Feier, von einem Hochzeitsmahl oder in der Offenbarung von der himmlischen Liturgie, wie die Gläubigen sich um den Thron Gottes versammeln und ihm zujubeln. Nicht wahr? Das sind Bilder, in denen also deutlich wird oder deutlich werden soll, was eigentlich damit gemeint ist, Hilfskonstruktion. Und dies alles, diese widersprüchlichen Doppelaussagen über Gott, werden durch die Christologie, das heißt durch die Lehre von Jesus Christus, in dem der ewige Gott Mensch geworden ist, bestätigt. Er hat gegessen, getrunken, Hunger und Durst gelitten, Schmerzen und Todesangst empfunden und ist schließlich qualvoll am Kreuz gestorben. Das sind doch alles Aussagen, die sich mit dem Wesen des unendlichen Gottes nicht in Einklang bringen lassen. Zugleich bezeugt die Heilige Schrift, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Er existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Die Widersprüche, die uns bei manchen Bibelworten auffallen, begegnen uns in der Person Jesu Christi in konzentrierter Form. Zum Beispiel auch in diesem Satz, den wir in einem Weihnachtslied singen, wahr Mensch und wahrer Gott. Also genau dasselbe und kein Grund, an diesen Aussagen der Bibel irre zu werden. Und nun, liebe Gemeinde, meine ich, dass das, was sich unserem Denken als Widerspruch darstellt, durchaus nicht als Beweis für die Unglaubwürdigkeit der Bibel verstanden werden muss, sondern der Sache angemessen ist und auf die göttliche Herkunft der Schriftzeugnisse hindeutet. Ich will versuchen, das an einem Beispiel noch zu veranschaulichen. Du siehst hier einen Kreis und ein Dreieck. Ich behaupte, das ist ein und derselbe Gegenstand. Jemand, der nur zweidimensional, das heißt in der Fläche, denken kann, wird das nie und nimmer begreifen. Es sind und bleiben für ihn zwei verschiedene Figuren. Die Behauptung aber wird einsichtig, sobald man dreidimensional, das heißt räumlich denkt, also die Höhe hinzunimmt, dann können Kreis und Dreieck sehr wohl einen Gegenstand bilden. Es entsteht eine geometrische Figur, die man wohl Kegel nennt. Die Grundfläche ist ein Kreis, hier perspektivisch natürlich etwas verzerrt. Die Seitenansicht stellt sich als Dreieck dar. Und ich finde, der Schluss ist nicht unerlaubt, dass es noch andere Dimensionen gibt, die unserem irdischen menschlichen Denken nicht oder noch nicht zugänglich sind. Und dass all das, was wir als unauflösbare Widersprüche wahrnehmen, etwa in der Lehre von der Dreieinigkeit, von der Person Jesu Christi, in der Rechtfertigung des Sünders, dass das alles in der Dimension Gottes sich zu einer höheren Einheit zusammenfügt. Der Herr ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es reut ihn bald die Strafe. Er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte. In dem Lied 537, das wir jetzt miteinander singen, werden beide biblischen Aussagenreihen zusammengefasst. Da heißt es in der ersten Strophe, Gott wohnt in einem Lichte, da keiner nahen kann. In der dritten Strophe, den keine Meere fassen und keiner Berge grad, hat selbst sein Reich verlassen, ist dir als Mensch genaht, nämlich in Jesus Christus. Und dann am Schluss, nun darfst du in ihm leben und bist nie mehr allein, darfst in ihm atmen, weben und immer bei ihm sein, den keiner je gesehen und künftig sehen kann, will dir zur Seite gehen und führt dich Himmel an. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.